SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Jonathan Hadim. Guten Tag. Seit einer Woche wird darüber diskutiert, wann der Bundestag neu gewählt werden soll. Die Ampel ist ja Geschichte und natürlich wollen fast alle Parteien möglichst schnell eine Neuwahl. Jetzt gibt es endlich Klarheit. Die Fraktionen von SPD und Union haben sich auf einen Termin geeinigt. Sarah Beham.
Die vorgezogene Bundestagswahl soll am 23. Februar 2025 stattfinden. Die Vertrauensfrage von Kanzler Scholz ist demnach für den 16. Dezember geplant. Die endgültige Entscheidung über den Wahltermin aber muss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. In einer heutigen Sondersitzung betonte Bundeswahlleiterin Ruth Brandt, ein früher Wahltermin sei zwar herausfordernd, aber möglich. Vorgeschriebene Fristen könnten eingehalten werden. Frühere Neuwahlen würden aber Zeitdruck für alle bedeuten. Besonders im Fokus die Briefwahl. Diese werde immer beliebter, brauche aber eine gründliche Vorbereitung. Dabei zähle jeder Tag, damit die Unterlagen rechtzeitig gedruckt und versendet werden können, meint die Bundeswahlleiterin. Sie gibt zudem zu bedenken, ein verkürzter Zeitraum könnte das Wahlverhalten beeinflussen und mehr Menschen zur Urnenwahl bewegen. Hier müssten die Wahllokale ausreichend Platz bieten, um lange Warteschlangen zu vermeiden.
Das letzte Wort bei der Terminfindung für die Bundestagswahl hat also dann der Bundespräsident. Und der hat sich auch schon dazu geäußert.
Ja, unser Land braucht eine handlungsfähige Regierung. Wie das rasch und von den Verfahren her zuverlässig geschehen kann, darüber rede ich im Augenblick an anderen Tischen mit den Beteiligten. Je eher es einen gemeinsamen Fahrplan gibt, umso besser.
Bundespräsident Steinmeier war das. Das war mal wieder relativ zäh zwischen Arbeitgebern in der Metall- und Elektroindustrie und den Gewerkschaften. Aber jetzt gibt es einen Pilotabschluss für die Regionen Bayern und Küste und der soll auf alle 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche übertragen werden. Frauke Reinig berichtet.
Sehr weit lagen die Parteien gestern noch auseinander. Es war dann aber die Nacht der harten Kompromisse. 5,1% mehr gibt es in zwei Schritten für die Metallerinnen und Metaller bei 25 Monaten Laufzeit. Außerdem gibt es Anfang nächsten Jahres einmalig 600 Euro. Azubis bekommen 140 Euro mehr. Außerdem wird es leichter, sich für die Pflege von Kindern oder Angehörigen freizunehmen. Die Arbeitgeber können bei schlechter Wirtschaftslage allerdings im nächsten Jahr eine Einmalzahlung aussetzen, wenn die Geschäfte besonders schlecht laufen. Klar geworden ist, beide Parteien wollten eine Lösung. Die Arbeitgeber freuen sich jetzt über Planungssicherheit, die Arbeitnehmer über ein ordentliches Plus in schwierigen Zeiten. Und beide meinen, es setzt ein positives Signal in einer schwierigen Zeit, dass überhaupt eine Lösung gefunden wurde.
Anfang des Monats wurde in Elmshorn in Schleswig-Holstein ein 17-Jähriger festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass schon länger gegen ihn ermittelt worden ist. Cassandra Arden mit den Details.
Es geht um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und um den Verdacht, sich zum Mord verabredet zu haben. Wie gestern bekannt wurde, ist am 6. November ein 17-Jähriger aus Elmshorn in der Nähe von Hamburg verhaftet worden. Er sitzt seitdem in U-Haft. Heute stellte die Staatsanwaltschaft Flensburg klar, gegen ihn wird seit mehreren Monaten, nämlich seit März dieses Jahres, ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ist zuständig für Staatsschutzdelikte. Ermittelt wurde gemeinsam mit der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein. Die Ermittlungen haben laut Staatsanwaltschaft eine erhebliche islamistische Radikalisierung des 17-Jährigen ergeben. Und demnach lagen konkrete Anschlagspläne vor. Der Teenager ist laut Staatsanwaltschaft Flensburg in Deutschland geboren und besitzt einen deutschen Pass.
Es war ein wegweisendes Urteil für den Klimaschutz. 2021 wurde Shell dazu verpflichtet, seinen Kohlendioxidausstoß bis 2030 um 45% gegenüber dem Wert von 2019 zu reduzieren. Das hat der Konzern jetzt angefochten und recht bekommen. Ludger Katzmierzak berichtet.
Ja, Shell habe als großer Öl- und Gaskonzern durchaus die gesellschaftliche Pflicht, den CO2-Ausstoß zu senken, so das Gericht. Allerdings gebe es keine verlässliche Grundlage für die von den Klägern geforderte Reduzierung um 45% bis 2030 im Vergleich zu 2019. Weder im Pariser Klimaabkommen noch in anderen Verträgen sei eine verbindliche Prozentzahl für Unternehmen festgelegt und auch der Gesetzgeber habe keine konkreten Vorgaben gemacht. Außerdem, so die Vorsitzende Richterin, werde der Klimawandel nicht gestoppt, wenn nur ein einzelnes Unternehmen weniger Gas oder Öl produziere. Die Produktion würden dann andere Konzerne übernehmen. Ein positiver Effekt auf das Klima bliebe damit aus. Dennoch, so das Gericht, müsse der britisch-niederländische Energieriese Verantwortung übernehmen, denn der Klimaschutz sei ein Menschenrecht. Den 7 Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, die Shell verklagt hatten, bleibt nun noch die Revision vor dem obersten Gerichtshof des Landes.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt heute über eine Beschwerde gegen den Solidaritätszuschlag. Abgeordnete der FDP wollen erreichen, dass der Soli komplett abgeschafft wird. Aus der ARD-Rechtsredaktion Max Bauer.
Eingeführt wurde der Solidaritätszuschlag, um die Kosten der Wiedervereinigung zu stemmen. Über 10 Milliarden Euro nimmt der Staat derzeit jedes Jahr durch den Soli ein. Der wird zwar seit 2021 nur noch von Bürgern mit höherem Einkommen und Unternehmen gezahlt, die Abgabe betrifft aber nach wie vor ca. 6 Millionen Steuerzahler. Gegen den Soli geklagt hatten Abgeordnete der FDP. Die Abschaffung des Soli ist ein zentrales politisches Projekt der Freien Demokraten. Die Kläger meinen, der Aufbau Ost sei abgeschlossen und um ungleiche Lebensverhältnisse auszugleichen, gäbe es Finanzbedarf in Ost und West. Juristisch gesehen geht es heute vor allem um zwei Fragen. Ist der Soli noch gerechtfertigt, obwohl schon 2019 der sogenannte Solidarpakt II ausgelaufen ist, der den Aufbau Ost finanziert hatte? Oder darf der Gesetzgeber mit Blick auf die Folgen der Wiedervereinigung die Ergänzungsabgabe des Soli weiter erheben? Und weiter, verstößt der Soli gegen Gleichheitsgrundsätze, weil er nur noch von 10% der einkommensstärksten Steuerzahler und von den Unternehmen gezahlt wird und nicht von allen? Diese Fragen werden heute in Karlsruhe verhandelt. Ein Urteil wird es dann in einigen Monaten geben.
Bereits gestern wurde bei der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan der erste Abschluss erzielt. Es geht um die Kohlenstoffmärkte. Heute kommen dann die Staats- und Regierungschefs bei der Konferenz dazu. Jasmin Appelhans berichtet.
9 Jahre lang ist jetzt schon um das Thema Kohlenstoffmärkte gerungen worden. Dabei geht es um Zertifikate. Diese können die Länder untereinander austauschen, um ihre Klimabilanz zu verbessern. Gestern haben sich die Länder darauf geeinigt, dass der Tausch der Zertifikate nur nach gewissen Regeln passieren darf. Der Hauptverhandler des Gastgeberlandes, Aserbaidschan, feiert den Abschluss als Erfolg. Einige Umweltverbände wie Greenpeace kritisieren den Beschluss als nicht ausreichend. Forschende schätzen ihn als positiven ersten Schritt ein. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat derweil die Versammlung der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Klimakonferenz eröffnet. Er appellierte: Die Entwicklungsländer dürfen Baku nicht mit leeren Händen verlassen. Nötig sei ein neues Finanzziel, das der Zeit entspricht.
Fokus Südwest.
In einem Wohngebiet in Göppingen ist am Abend ein Mann tödlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Die Details von Luisa Bleich.
Es handelt sich dabei um einen 33-jährigen Mann. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Totschlags. Der noch vor Ort verstorbene Mann sei demnach durch Stichverletzungen getötet worden. Angaben zum Hintergrund der Tat und der Tatwaffe machte die Polizei bislang nicht. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Es gebe auch keinen Bezug zu anderen Straftaten in Göppingen. Am Abend waren in dem Wohngebiet mehrere Streifenwagen und die Spurensicherung im Einsatz.
In Freiburg wächst der Widerstand gegen die Kündigung des langjährigen Domkapellmeisters. In einem offenen Brief fordern Vertreter von 3 Domchören Erzbischof Burger dazu auf, den Musiker nicht zu entlassen. Das Bistum begründete die Kündigung mit so wörtlich Dissonanzen, ohne Details zu nennen. Die rheinland-pfälzische Polizei will auf den Weihnachtsmärkten mit starker Präsenz für Sicherheit sorgen. Das Innenministerium teilte mit, Ziel sei es, besonders auf den gut besuchten Märkten jederzeit ansprechbar zu sein. Armin Angele.
Außerdem seien auch Einsatzkräfte ohne Uniform vor Ort, so das Ministerium. Aktuell gebe es keine Erkenntnisse, dass eine konkrete Gefährdung für Weihnachtsmärkte vorliege. Die Sicherheitsbehörden verfolgten die Lage aber ständig. Das nun allgemein geltende Messerverbot auf Weihnachtsmärkten ermögliche den Behörden zudem, Besucher auch ohne konkreten Anlass anzuhalten, zu befragen und zu durchsuchen. Das trage zu einem höheren Sicherheitsniveau bei. Das Innenministerium verweist auch auf die Betreiber. Auch die stünden in der Verantwortung, die Sicherheit der Märkte zu gewährleisten. In Ludwigshafen startet morgen der Weihnachtsmarkt als einer der ersten großen in Rheinland-Pfalz.
Und sonst so?
Wer in Worms in den Zug steigen will, der sollte bestenfalls nochmal zu Hause aufs Klo gehen. Denn am Hauptbahnhof in Worms ist die Toilette seit mehr als 1,5 Jahren geschlossen. Wegen Vandalismus. Obwohl das WC auf dem Gelände der Deutschen Bahn ist, ist offenbar die Stadt für die Instandsetzung zuständig. Die sagte damals aber, die ständigen Renovierungskosten seien zu hoch. Also gab es seitdem eben keine Toilette mehr für die Öffentlichkeit. Das Personal der Bahn hatte eine eigene Personaltoilette, die auch von den Busfahrern der DB Regio Mitte benutzt wurde. Jetzt haben aber die Betreiber der Buslinien gewechselt und deren Fahrerinnen dürfen die Personaltoilette der Bahn nicht benutzen. Die Stadt sagt jetzt, für diese Menschen muss es ja auch ein Örtchen geben und baut jetzt auf dem Mittelstreifen des zentralen Omnibusbahnhofs ein neues Toilettenhaus. Zwei Räume der Erleichterung sollen sich darin befinden und einer davon dann auch gegen einen kleinen Obolus für alle Reisenden offen stehen. Wenn ich aber schon auf Gleis 5 stehe und dann plötzlich aufs Klo muss, gehe ich dann nochmal aus dem Bahnhof raus, um die Ecke 100 Meter weiter bis zum neuen Klo, zahle ein paar Cent und gehe dann wieder zurück? Wohl eher nicht. Dann doch lieber auf den Zug warten und auf Bahnkosten erleichtern.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.